Ich bin ein starker Vertreter, dass wir als FDP, aber auch als Deutschland wieder viel offensiver von unseren Partnern die Stabilität und die Solidität bei Haushaltsfinanzen einfordern müssen.
Mutig hingehört, der Podcast von mir, Matthias Krause. Servus miteinander. Wie versprochen, hören wir heute in Teil 2 rein. Viel Spaß dabei.
Die nächste Wortmeldung wäre von unserem Kreisvorsitzenden Eicher Friedberg vom Karl-Heinz Faller.
Ich habe eigentlich drei Fragen zu ganz unterschiedlichen Feldern, aber weil wir gerade dieses Thema haben, Programm der EU auf Schulden basiert, nur die kurze Frage. Die Europäische Union hat ja selber gar keine verbrieften Steuereinnahmemöglichkeiten. Wo kommt denn das ganze Geld dann her, beziehungsweise wie wird das verbürgt? Weil es sind ja Schulden, die aufgenommen werden. Da muss man ja sicherstellen, dass die Banken oder die Geldgeber, die da Mittel zur Verfügung stellen, ja auch eine Sicherheit haben. Also das würde mich mal interessieren. Das Zweite, was mich auch interessieren würde, weil es auch für die Unternehmen wahnsinnig wichtig ist, was du vorhin angesprochen hast, also die Negativsteuern sozusagen verrechnen zu können, die jetzt in der Corona-Zeit angefallen sind mit Schulden aus guten Zeiten. Ja, wie weit geht es zurück? Ich denke, dass das doch auch, wenn ich richtig informiert bin, tatsächlich Anwendung findet. Die Frage ist wahrscheinlich eher, in welchem Zeitraum. Und das Letzte, was mich eigentlich jetzt auch kommunalpolitisch sehr interessiert oder beziehungsweise wo ich eine Feststellung treffen wollte, ist, du sagtest, die Schuldenbremse hat also jetzt in guter Weise dazu geführt, dass also Schuldenabbau stattgefunden hat. Mein Eindruck in den letzten, sage ich mal, 6-7 Jahren jetzt auch in der Kommunalpolitik war eigentlich der, dass die Schulden eigentlich in gewisser Weise auf wundersame Weise verschwunden sind, denn eine Sparpolitik war eigentlich nicht festzustellen. Im Gegenteil, man hat auch in der Kommunalpolitik jetzt heftig investiert, was ja auch richtig ist, zum Beispiel bei uns jetzt in dem Bereich Gebäudewirtschaft, also unsere Schulen, unsere Krankenhäuser und so weiter, ist sehr, sehr viel Geld ausgegeben worden. Also wir haben jetzt eigentlich keine Politik gehabt, wo man sagen kann, das war jetzt eine Schuldenabbaupolitik. Trotzdem sind die Schulden kontinuierlich zurückgegangen. Und das führe ich jetzt auf die starke Konjunktur zurück, die wir in den letzten Jahren hatten. Also ich würde mal sagen, der Anteil, den die starke Konjunktur am Schuldenabbau hatte, ist sehr hoch und vielleicht sogar gewichtiger als jetzt sozusagen irgendwelche Sparmaßnahmen. Was mich dann zum nächsten Punkt führt, nämlich der Frage, was sollen wir denn tun? Jetzt auch von der kommunalpolitischen Seite, wenn wir denn jetzt nach Corona in Schwierigkeiten kommen könnten wirtschaftlich, also sprich Unternehmen könnten Schwierigkeiten bekommen. Es ist absehbar, dass wir in eine gewisse Wirtschaftskrise gehen. Dann stellt sich natürlich gleich wieder die Frage, müssen wir kenianisch dann wieder Sonderprogramme auflegen, um die Wirtschaft zu befördern, zusätzlich zu den Schulden, die jetzt eh schon angefallen sind in der Corona-Zeit. Und wenn wir Schulden machen müssen, ist es dann nicht gerechtfertigt zu sagen, wir machen Schulden in den Bereichen, wo es um Investitionen geht, zum Beispiel auch wieder Bausektor oder im Verkehrssektor, also wo man davon ausgehen kann, dass das ja auch zu einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung beiträgt. Das waren so jetzt mal meine Fragen, ja.
Ja, lieber Karl-Heinz, vielen Dank. Ich versuche die Fragen nacheinander kurz auf die einzugehen. Zum Thema, ja, wie macht das die EU eigentlich? Das ist eine absolut berechtigte Frage, weil bisher hat die EU ja keinerlei große Erfahrung mit Schuldenaufnahme. Ja, die kriegen natürlich jetzt erstmal auch Experten der Mitgliedsländer, die das alles aufbauen. Also so eine Schuldenagentur oder eine Finanzierungsagentur wie jetzt die Bundesrepublik, die gibt es ja auf EU-Ebene noch nicht. Die werden natürlich jetzt aufgebaut und bürgen letztendlich. Es ist ja so, dass die Abzahlung dieser Schulden vereinbart ist über zukünftige EU-Haushalte, soll die stattfinden. Dafür ist ja auch die Eigenmittelobergrenze angehoben worden. Und im Prinzip ist es so, dass die europäischen Staaten mit ihrem Anteil, den sie dann in den EU-Haushalt auch einzahlen, dann auch diese anteilig natürlich diese Schulden zurückzahlen. Und mit diesem Anteil garantieren wir auch für diese Rückzahlung. Ja. Also deshalb ist ja der Streitfall auch so ein bisschen, sind das jetzt gemein, ist es eine Vergemeinschaftung von Schulden? Das kann man eigentlich verneinen, weil es nur, also es ist höchst unwahrscheinlich, dass wir für jetzt, also in dem Paket für Schulden anderer Staaten haften, aber nicht ausgeschlossen im Übrigen. Aber wir haften natürlich für Schulden, die die EU gemeinschaftlich aufnimmt. Ja, also die EU nimmt Schulden auf und für einen Teil haften wir mit unserem Anteil, den wir halt immer in den EU-Haushalt auch einzahlen müssen oder sollen. Zum Thema Schuldenabbau, da ist absolut richtiger Punkt, da muss man immer noch mal drauf hinweisen. Also der Abbau von absoluten Schulden, also in Euro-Beträgen, der hat zwar auch stattgefunden zwischen 2014 und 2019 beziehungsweise 2018, aber nur in marginalem Umfang. Ja, also das ist das kann man vernachlässigen. Natürlich auch nicht auf im großen Umfang auf Bundesebene. Wie gerade die Entschuldung stattgefunden, wir sind aus den Schulden herausgewachsen und das sind zwei ganz wichtige Punkte, die man sehen muss, ist die wirtschaftliche Entwicklung, die hast du genannt. Ja, also die Wirtschaft ist gewachsen, wir haben mehr Steuereinnahmen gehabt, das BIP ist angewachsen und wir haben halt keine zusätzliche Verschuldung angehäuft. Und was oft auch vergessen wird, zumindest auch für die Haushaltsentlastung, ein erheblicher Anteil spielen die Niedrigzinsen. Die haben die öffentlichen Haushalte extrem entlastet, auf allen Ebenen. Also ich bin ja auch Stadtrat, es ist wunderschön, was wir da für eine Entlastung haben. Wenn wir sie noch in solide Finanzierungen stecken und Investitionen stecken würden, wäre es noch schöner. Das kann man da immer ein Fragezeichen dahinter machen. Aber das sind die zwei ganz wichtigen Elemente. Und das dritte Umfeld, das du angesprochen hast, will ich mal so beantworten. Das ist ja eine ganz zentrale Fragestellung beim Thema Staatsverschuldung, nämlich was macht denn der Staat am Ende mit den Schulden, die er aufnimmt? Und das ist ja auch eine heiße Diskussion, auch bei den Leuten, die sagen, wir haben Niedrigzinsen, wir können uns verschulden, das ist alles gar kein Problem, ja, und dann ist fertig. Aber selbst wenn man das akzeptieren würde, muss man immer sagen, ja, wenn der Staat Schulden aufnimmt und das Geld verbrennt, dann kann für jeden, der nachdenkt, wird dann deutlich, dass das irgendwie nicht funktionieren kann. Also die Frage ist, was macht der Staat mit dem Geld? Und er muss natürlich dieses Geld investieren in die Zukunft, in Digitalisierung, aber auch natürlich in Infrastruktur, in Bildungseinrichtungen und so weiter. Das wäre so schon mal die Mindestvoraussetzung, was man eigentlich mit Verschuldung erreichen muss, nämlich dass man in Investitionen in Zukunft investiert, um dann auch für zukünftige Generationen einen Mehrwert zu erzielen und die in die Lage zu versetzen, aufgrund dieser Ausstattung, aufgrund von dieser Infrastruktur natürlich dann auch Wirtschaftsleistung zu erzielen, die dazu dient, um wiederum die Schulden oder die Zinsen zu bedienen. Und den Schritt machen viele nicht, die auch immer über niedrig und wegen mir dann auch noch Negativzinsen argumentieren. Ich hoffe, ich habe die meisten Fragen beantwortet. Wenn nicht, gerne nachfragen.
Genau. Karl-Heinz, willst du darauf nochmal eingehen in einem oder anderen Punkt? Oder?
Also das ist, deckt sich ganz mit meinen Einschätzungen auch. Ja. Also insbesondere, was die Ausgabung beim Staat anbelangt. Schulden machen, okay, wenn man es investiert, macht sie übrigens, Unternehmen machen das auch. Wir investieren, um Wirtschaft in Zukunft zu fördern oder die Wirtschaftlichkeit ihres Unternehmens zu befördern. Und so ist es auch beim Staat meiner Meinung nach. Und das Problem ist, wenn ich Schulden aufnehme, um sie zu konsumieren, dann wird es problematisch. Wenn ich Konsumtion, dazu gehören natürlich gewisse Sozialleistungen, aus guten Steuereinnahmen ohne Schulden aufnehmen zu müssen verausgabe, dann ist das aus meiner Sicht auch okay. Auch da muss man sagen, FDP ist auch stützt die soziale Marktwirtschaft. Ja, das darf man nicht vergessen. Wir sind insofern natürlich schon auch eine Partei der sozialen Marktwirtschaft, aber es muss halt im Verhältnis stehen. Ja, also es muss halt auch bezahlt sein letztlich, wenn man es konsumiert. Ja, bei Investitionen sehe ich es ein bisschen anders.
Gut, also vielen Dank auch nochmal für deine Einschätzung, Karl-Heinz, an der Stelle. Dann würde ich an der Stelle auch den Christian Reb bitten. Er hat sich auch gemeldet mit einer Wortmeldung. Schön, dass du A, da bist und B, schieß mal los mit deiner Frage.
Guten Abend, Herr Klein. Ich bin in der FDP Königsbrunn. Meine Frage geht auch dahin zu diesem Unterstützungsfonds von 750 Milliarden, das muss man auf der Zunge zergehen lassen, Euro, wovon ein großer Teil aus der Bundesrepublik Deutschland stammt, Geld, das wir dringend, sage ich mal, in unserem eigenen Land bräuchten. Und ich finde es, muss ich ganz ehrlich sagen, zutiefst verstörend, dass ein Großteil unserer FDP-Fraktion im Bundestag diesem Irrsinn zugestimmt hat. Das macht mich fassungslos. Denn meine ganz direkte Frage an Sie ist auch relativ schnell zu beantworten. Glauben Sie wirklich, dass ein zutiefst korruptes Land und innerlich verfaultes Land wie Italien Reformen anstößt mit diesem Geld? Oder glauben Sie ehrlicherweise wie ich, dass das Geld in ganz anderen Kanälen landen wird?
Also ich will vielleicht vorwegschieben, ich will die Kritikpunkte, die Sie umtreibt, gar nicht wegdiskutieren. Nicht, dass das falsch verstanden wird. Wie gesagt, ich sehe auch diese Maßnahme an vielen Punkten sehr kritisch. Aber vielleicht muss man nochmal einfach zu dem Punkt kommen, dass natürlich Deutschland auch, ich habe es vorhin gesagt, von einem starken Europa, ein starkes Europa braucht. Das kann man jetzt mit wirtschaftlichen Aspekten, wie hoch der Anteil der Exporte Deutschlands innerhalb der EU ist und so weiter, alles auch herleiten. Aber wir haben ein hohes Interesse an einem stabilen Europa, an einem starken Europa. Und deshalb glaube ich schon, dass wir auch aus Eigeninteresse, nicht nur weil wir solidarisch sind, sondern auch aus Eigeninteresse, die europäischen Partner unterstützen sollten, dass die aus dieser Krise wieder herauskommen können. Dann muss man vielleicht nochmal sagen, also wir sind ja jetzt nicht 750 Milliarden Zuschüsse, sondern in Anführungszeichen nur, sind ja trotzdem noch Riesenbeträge, 390 Milliarden. Der restliche Betrag, 360, läuft über Darlehen und für diese Darlehen haften auch nur, wiederum in Anführungszeichen, die Länder, die dann auch diese Darlehen nutzen. Allerdings werden die über die EU organisiert und dann ist auch klar, dass natürlich die Glaubwürdigkeit für die Rückzahlung dieser Darlehen dann doch am Gesamtsystem hängt. Also auch das ist nicht ganz unproblematisch für uns. Also das sind ja trotzdem große Summen und ich gebe Ihnen absolut recht, dass es, aber ich sehe es so, dass es in den nächsten Jahren darauf ankommen wird, dass wir eben auch diese Einhaltung der Vorgaben zum einen einfordern, zum zweiten dann auch entsprechend, wie es ja jetzt auch in dem Beschluss drin steht, keine weiteren Auszahlungen vornehmen, wenn sich die Länder daran nicht halten. Ich bin im Übrigen insgesamt davon überzeugt, wenn wir die, ich bin ein starker Vertreter, dass wir als FDP, aber auch als Deutschland wieder viel offensiver von unseren Partnern die Stabilität und die Solidität bei Haushaltsfinanzen einfordern müssen. Einfache Bitten oder dass wir uns da ständig auch Vorhaltungen machen müssen, wir müssten solidarischer sein. Die werden da nicht weiterhelfen. Wir haben ein hohes Interesse daran, dass die Strukturreformen in Italien, Spanien, aber auch in Frankreich im Übrigen, dass diese Strukturreformen stattfinden. Denn ich glaube schon, dass wir unterm Strich auch im internationalen Geflecht nur gemeinsam erfolgreich sein werden. Deutschland alleine wird es nicht schaffen. Und deshalb müssen wir die anderen europäischen Staaten so weit bringen, dass sie auch ihre Hausaufgaben machen. Das ist kein einfacher Weg, aber da muss man irgendwann in Europa auch mal, ich sag mal, das, wie sagt man da so schön, das Teegeschirr zur Seite legen oder das Kaffeegeschirr, sondern muss man auch mal hart verhandeln. Und das hat diese Bundesregierung definitiv nicht getan. Die Gesichtspunkte, warum jetzt die allergrößte Mehrheit und auch ich heute zugestimmt haben, auf meine persönliche Erklärung habe ich ja schon hingewiesen, hatte ich ja vorhin auch schon mal gesagt, dass es genau um diese Gemengenlage, um diese Kompromissfindung auf europäischer Ebene geht. Und wir werden es in der EU nie erleben, dass wir einfache Kompromisse am Ende von diesen Verhandlungen haben. Noch weniger jetzt, wo Großbritannien ausgetreten ist. Und deshalb glaube ich, wenn man der Meinung ist, dass wir nur gemeinsam stark sein können, dann muss man auch eine gewisse Leidensfähigkeit bei den Kompromissen an den Tag legen, was aber nicht heißt, dass wir unsere Interessen ausverkaufen müssen. Und deshalb ist das die große Herausforderung für die nächste Bundesregierung.
Christian, hast du noch mal eine Rückfrage? Möchtest du?
Ja, danke für die Antwort. Nur haben Sie meine Frage nicht beantwortet. Meine Frage war, glauben Sie, dass das Geld in Italien zu Reformen verwendet wird oder dass es dort landet, wo es immer landet, in Taschen von Politikern oder der Mafia?
Also das hat ja mit Glauben wenig zu tun. Und ich dachte eigentlich schon, dass ich es beantwortet habe. Es wird davon abhängen, ob wir auch die Einhaltung der Vereinbarungen einfordern. die europäischen Partner, vor allem die Niederlande unter dem liberalen Ministerpräsidenten, eben verhandelt haben. Wir haben jetzt in Italien eine Regierung, die zumindest den Anschein erweckt, dass sie auch Reformen durchführen will. Es ist natürlich keine besonders stabile Situation in Italien. Aber ich finde, gerade Italien ist ein hervorragendes Beispiel dafür, dass wir mehr einfordern müssen. Ich habe ja im letzten Jahr hatten wir ein gemeinsames Buchprojekt mit Frank Schäffler zum Thema Aufstieg. Da habe ich auch einen Beitrag geschrieben und habe dort mal aufgeführt, dass die europäischen Staaten, die besonders hoch verschuldet sind, auch die sind, die zukünftigen Generationen ganz schlechte Bedingungen vorhalten. Nicht nur beim Thema Verschuldung, auch bei Bildungschancen, beim Thema Sozialstaat. Und Italien sticht besonders daraus, weil Italien ein recht vermögendes Staat ist. Der Durchschnittsitaliener hat ein höheres Vermögen als der Durchschnittsdeutsche. Und das heißt, die Italiener hätten die eigene Kraft aus ihrem Land heraus, auch von der Volkswirtschaft her, ihre Probleme zu lösen. Und deshalb müssen wir das auch bei denen einfordern. Das ist nochmal ein ganz anderer Fall, wie zum Beispiel bei Griechenland, die auch wirtschaftlich schwach sind. Italien hat die wirtschaftliche Stärke, um seine Probleme zu lösen. Und die können ihre Nord-Süd-Problematik nicht auf die EU abwälzen. Und da bin ich der Meinung, das müssen wir viel deutlicher auch einfordern von den Partnern. Wer Solidarität erwartet, der muss auch Stabilität liefern.
Okay, also ich finde es schön, man soll ja hier auch mal kritisch hinterfragen oder mutig auch nachfragen. Und solange wir uns da begegnen und auch mal uns austauschen, finde ich das brutal. Und dafür sollen so Veranstaltungen ja auch da sein. Weil letztlich kommen wir zu Bundestagswahlen, wo vielleicht ähnliche Fragen gestellt werden. Und darum ist das, glaube ich, ein cooles Format. Dann würde ich jetzt den Herrn Hohentanner mal fragen, ob er im Mikro was sagen möchte, weil er hat mehrere kleine Chatbeiträge gemacht. Vielleicht könnte man die Fragen da sammeln oder noch ergänzen und darauf antworten. Darum, Herr Hohentanner, haben Sie Interesse? Wollen Sie was sagen dazu?
Dann kann ich gerne was sagen an den Carsten Klein, den ich persönlich sehr schätze. Ich bin trotzdem skeptisch. Ich habe einen Weltartikel vom Anfang Januar gelesen, wo es um den Corona-Hilfsfonds geht, im Rahmen dessen insgesamt 1.800 Milliarden Euro umverteilt oder Kreditvolumen geschaffen werden sollen, wofür natürlich auch Deutschland mit haftet. Und in diesem Artikel steht, dass von diesem Geld in Italien voraussichtlich neue Autos und neue Heizungen gekauft werden. Ich würde als Frage mal formulieren, dieser Corona-Hilfsfonds, den es jetzt ja schon gibt, was ist der Unterschied oder das Ergänzende zwischen diesem Corona-Hilfsfonds und dem heute beschlossenen Eigenmittelgesetz bezüglich der EU? Und ja, eine Mischung zwischen Erklärung und Frage. Ich sehe die EU eigentlich eher als eine Freihandelszone und eine Wertegemeinschaft. Und in den letzten Jahren scheint es mir eher zu verkommen zu einer Geldumverteilungsgemeinschaft mit einer organisierten Verantwortungslosigkeit, die durch eine EZB finanziert wird, die also virtuelles Geld, die Märkte mit virtuellem Geld flutet. Das macht mir zusehends Sorgen, weil ich jetzt gerade im Außenhandel dann da immer größere Nachteile für die EU als Ganzes sehe. Also ich bin nicht dagegen, dass man notleidenden Staaten hilft, aber Carsten hat ja auch schon gesagt, dass das Durchschnittsvermögen des Italieners höher ist als das Durchschnittsvermögen des Deutschen. Und da weiß ich nicht, ob man sozusagen durch solche sehr groß geschnittenen Kreditaufnahme oder auch Umverteilungsaktionen die Sache nicht am Ende verschlimmert und die notwendige Reformen eher verzögert.
Ja, vielen Dank. Also der Kern des Unterschieds ist, was heute zur Abstimmung stand, wie gesagt, läuft über den EU-Haushalt. Das heißt, wir reden auch in dem Kernbereich bei den 390 Milliarden über Zuschüsse, die dann an die Länder ausgezahlt werden. Die anderen Pakete, die über den ESM und über SURE, also über die Arbeitsmarktinstrumente auf den Weg gebracht worden sind, da sind in erster Linie Garantien ausgesprochen worden. Und ich meine, auch da muss man sehen, und das ist ja auch ein Reformbedarf, den wir haben. Wir haben in Deutschland dieses Instrument des Kurzarbeitergelds. Das gibt es in anderen europäischen Staaten in der Form nicht. Und das wurde ja jetzt über die europäische Ebene geschaffen. Auch das haben wir im Übrigen ja nicht unkritisch gesehen. Ja, Vor allem auch mit den Garantiezahlen. Auch die Frage, warum man den ESM da so auf, blasen muss an der Stelle. Aber das ist der Kernunterschied ist hier zwischen Garantien und Zuschüssen. Und und genau da sind natürlich jetzt auch Ansatzpunkte, dass eigentlich Reformschritte eingeleitet werden, dass jetzt gerade dieses erste große Paket, was du angesprochen hast, nicht in Zukunft nötig sein sollte. Ja, bei der EZB kann man das durchaus kritisieren. Die EZB sagt natürlich, es liegt vor allem auch daran, dass die Mitgliedstaaten in gewissem Umfang ihre Strukturreformen nicht durchführen. Und wir hatten da letztens auch mal einen Call in der AG beziehungsweise im AK, Haushalt und Finanzen hier mit dem Präsidium oder einem Präsidiumsmitglied der EZB. Und da habe ich auch gesagt, ja, wenn ihr die Zinsen aber niedrig haltet, dann gibt es keinen Ansporn, um Reformen durchzuführen, weil solange ich mich mit günstigem Geld versorgen kann, habe ich keinen Druck, um mich zu reformieren. Und das ist im Prinzip in diesem Dilemma, wo wir jetzt stecken, dass die EZB im Prinzip auch Staatsanleihenaufkäufe macht, in Niedrigzinsphasen hält, weil die Politik die Probleme nicht löst. Ja. So, und ich bin aber der Meinung, dass das auch von der EZB eine falsche Politik ist, dass da die Zinsen und vor allem die Staatsanleihenaufkaufprogramme zu groß sind und dass die Staaten deshalb auch keinen Reformdruck haben. Ja. So, aber jetzt wissen wir, die EZB ist unabhängig, die kann man natürlich kritisieren. Auch das wollen ja manche Parteien hier im Deutschen Bundestag nicht. Ja, also die Grünen, das ist ja eine Majestätsbeleidigung. Ich denke schon, dass man sich kritisch auseinandersetzen kann und denen es auch sagen muss. Aber da braucht man eine Abkehr von dieser Druckkulisse und wir brauchen diese Strukturreform in der Welt.
Dankeschön. Danke erstmal, Herr Hohentaner, für die Frage. Der Daniel Haas hat noch eine Wortmeldung. Dann hätten wir wirklich da eine rundum gelungene Aktion. Darum, Herr Haas, was ist Ihre Frage? Was brennt Ihnen auf den Nägeln?
Also von meiner Seite ist es eigentlich gar keine Frage, sondern eher ein Kommentar. Also erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich war letzte Woche im Wirtschaftsforum der FDP-Bundestagsfraktion und da ist auch um das Thema gegangen, schwarze Null, Schuldenbremse. Und ich würde gerne nur noch eines einbringen. Ich glaube, wir müssen unsere Glaubenssätze, die wir in Deutschland kreiert haben, die immer wieder dazu führen, dass wir das Geld eigentlich sozusagen im Rahmen der EU verteilen, einfach neu adjustieren. Wir haben einen riesen Fehler gemacht mit der Währungsunion, haben uns da reinziehen lassen, ohne dass wirklich auch die Architektur dafür gestanden hat. Stichwort Fiskalunion, richtige Druckmittel etc. etc. Jetzt sind wir heute im Euroraum und wenn man im Euroraum ist, muss man einfach akzeptieren, dass wir sozusagen eine supranationale Vereinigung haben, das ist die EZB. Und wir haben das letztes Jahr gesehen, das Bundesverfassungsgericht entscheidet was, die EZB zeigt ihnen den Stinkefinger. Warum? Weil die EZB nicht an die deutsche Verfassung gekoppelt ist und das muss man einfach sehen. Dann kommt ein zweiter Punkt dazu, dass aus dieser ganzen Notenbankpolitik der niedrigen Zinsen und des Ankaufens von Staatsanleihen, dass man von der Nummer gar nicht mehr wegkommt. Ich arbeite am Finanzmarkt. Wenn die EZB morgen entscheiden würde, dass sie wieder einen Marktzins zulassen, dann würde, glaube ich, die ganze Eurozone einfach mal kollabieren. Zumindest der Finanzmarkt würde kollabieren. Und das wissen Politiker, das wissen Notenbanker und dementsprechend müssen wir einfach akzeptieren, dass wir aus dieser Nummer, so schlimm es sich anhört, so schnell nicht wieder rauskommen, ohne dass es zu einem großen Crash kommt. Wir haben jetzt noch eine zweite Situation 2020 mit Corona bekommen. Und da würde ich mir wünschen, dass die FDP da ein bisschen mehr sozusagen Transparenz in die Geschichte reinbringt, dass wir die EZB haben, die vom Kapitalschlüssel abweicht. Das heißt, die kaufen viel, viel mehr italienische Anleihen, spanische Anleihen wie deutsche Anleihen. Und wir haben jetzt auch diese, sagen wir, nicht konforme EU-Verschuldung. Also es spricht eigentlich gegen die Verträge, aber es wird halt trotzdem gemacht. Und das hat man im Rahmen der Corona-Krise schnell durchgewunken. Besser wäre es eigentlich, und jetzt wieder die deutsche Brille aufzusetzen, wenn wir wissen, dass die Situation so ist, wie sie ist, dass die EZB aus der Gelddruckerei nicht mehr rauskommt, dass die EZB verhindern wird, dass Staaten pleite gehen, dass die Notenbanken eigentlich ein Teil des Staates ist. Die Notenbank ist nicht unabhängig, die Notenbank ist ein Teil des Staates. und die politische Klasse, zumindest unsere Volksparteien, CDU, CSU, SPD, aber sicherlich auch die Grünen, die den grünen Deal haben, aus der Notenbankpresse finanzieren wollen, wissen natürlich, dass sie jetzt vom Rückfahrersitz in den Fahrersitz gewechselt sind, denn sie haben unendlich Geldmöglichkeit. Denn wer zahlt tatsächlich dieses 750 Milliarden Euro Programm? Es kommt direkt aus der Druckerpresse. Das muss man wissen. Also es muss keiner dafür aufkommen. Es wird frisches Geld einfach neu gedruckt, neu in Umlauf gebracht. Und wenn man das weiß, dann stellt sich aus deutscher Sicht, und das ist, glaube ich, auch wichtig für die Position der FDP, nur die Frage, ob wir weiterhin sozusagen unsere Staatsschulden gering halten, nicht investieren und dafür das Geld lieber nach Italien schicken oder nach Spanien oder vielleicht sogar nach Frankreich. Oder ob wir hergehen und sagen, wir sind endlich bereit, höhere Staatsschulden zu akzeptieren. Wir gehen von der Staatsschuld in Richtung 100% der Wirtschaftsleistung. Wir kreieren dieses Geld quasi aus der EZB heraus, nehmen dieses Geld und investieren es, sodass die zukünftigen Generationen etwas davon haben, dass wir vielleicht unser Rentensystem mit wirklichen Investitionen, mit wirklichen Kapitalanlagen unterdecken. Das wäre, glaube ich, der richtigere Weg, denn auf lange Sicht werden die Begehrlichkeiten immer größer werden, wenn sie Italien bei 160% des Bruttoinlandsproduktes Staatsverschuldung haben, relativ zu Deutschland. Wenn wir uns nicht weiter groß verschulden, werden wir wieder Richtung 60% gehen. Das heißt, es wäre besser aus meiner Sicht, weil der andere Weg nicht mehr eingeschlagen werden kann, wirklich höhere Staatsschulden zu akzeptieren, das Ganze aber nicht zu verkonsumieren, sondern wirklich in Vermögen anzulegen. Und das wäre der richtige Schritt. Denn eines ist noch wichtig, Generationengerechtigkeit wird immer gesagt, ja, Staatsschulden wir können der zukünftigen Generation nicht die Schulden hinterlassen. Nein, sie hinterlassen nur die Schulden. Es werden ja nicht Schulden nur vererbt, sondern es werden ja auch die Forderungen vererbt. Das heißt, am Ende ist sogar ein Nullsummenspiel. Es geht immer nur darum, für was wir das Geld ausgeben. Es geht nicht darum, wie viel Schulden wir machen. Wir haben die Notenbank, die komplett unkontrolliert agiert, und wir haben Staaten, die unkontrolliert agieren. Dankeschön.
Ja, Herr Haas, da ist, glaube ich, viel, dem ich auf jeden Fall raussprechen kann, wo ich viel höre. Das waren jetzt ganz, ganz viele Punkte. Also nochmal ganz kurz, es war der Satz, gerade in der Kürze liegt die Würze. Ich möchte mich wirklich bedanken. Es war jetzt eine gute Stunde, wo wir einen Input hatten, wo wir da drauf geschaut haben, mal wirklich auf ein ganz, ganz wichtiges Thema. Denn der Bundeshaushalt ist halt wirklich das, was an oberster Stelle stehen muss. Darum, Carsten, nochmal vielen lieben Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, auch quasi jetzt mitten in der Abstimmung nochmal. Danke an alle anderen. Wir hören uns an der Stelle wieder. Danke für eine tolle Veranstaltung mit für viele interessante Fragen. Und ich wünsche euch nur das Beste und wir sehen uns definitiv. Servus und bis bald. Schönen Abend euch noch und vielen Dank fürs Reinschauen.